Ist Geldanlegen eine Hexerei? Nein, sagt meine heutige Gesprächspartnerin, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Finanzbranche zu verändern. Konkret, sie will sie für Frauen zugänglicher machen. Dafür hat sie schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Zum Beispiel ist sie bereits zum zweiten Mal als Champion auf der renommierten Fintech Powerlist. Gleich werde ich Olga Miller im Studio willkommen heißen.
Durch die Decke. Der Advance Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
Olga, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo Alkistis. Ich bin so froh, bin ich heute hier. Schön, wieder mal mit dir zu sprechen.
Und du hast uns einen Gegenstand mitgebracht.
Ja, selbstverständlich. Ich habe hier mein Buch mitgebracht. Natürlich Rich, Richer Me, weil mir das immer noch so am Herzen liegt, weil ich möchte so gern, dass vor allem die jungen Menschen und die Frauen reicher werden.
Das hört sich sehr gut an. Und der Titel gefällt mir so gut. Rich, Richer Me. Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ich kann mir vorstellen, dass du viele Alternativen hattest.
Ich hatte viele Alternativen, aber eigentlich leitet sich der Titel so aus drei Formen des Reichseins ab. Das eine ist rich, nämlich dass wir alle uns eingestehen dürfen und sollten, das Geld zu verdienen, sei das jetzt durch Investieren oder durch berufliche Tätigkeit, total okay ist. Und es ist auch okay, Geld zu haben. Richer steht eigentlich für die Gesellschaft, dass das Geld einen größeren Wert hat als jetzt der Einzelne, nämlich dass man es dafür einsetzen kann, dass vielleicht Veränderung stattfindet oder dass man andere unterstützt. Und me ist eigentlich so, dass ich selber und wie ich zu meinem Geld stehe. Und so bin ich eigentlich auf diesen Titel gekommen. Also du siehst, es hat so ein ganzes Whiteboard voller Sachen, aber am Schluss ist es auch einfach ein lustiger Titel.
Ja, absolut. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Wie ist es eigentlich, ein Buch zu schreiben? Weißt du, ich habe also eine romantische Vorstellung, kleines Häuschen, Aussicht auf das Meer, auf einer griechischen Insel vielleicht und so weiter. Man macht sich so einen Tee und dann sitzt man so ganz bequem hin und fängt an zu schreiben. War das so bei dir?
Ja, also das Häuschen in Griechenland und das Meer hat gefehlt, aber ansonsten, ich habe dieses Buch in den Bergen geschrieben, in den Schweizer Alpen.
Auch sehr schön.
Ja, auch sehr schön, da bin ich auch sehr gerne. Also war ich im Chalet und habe einfach geschrieben. Ich schreibe eigentlich wirklich am besten, wenn ich so eine Phase habe, wo ich einfach schreiben kann. Also ich bin auch so eine Procrastinatorin, gell, wie man das so sagt. Wenn man mir 6 Monate Zeit gibt, dann werde ich sicher davon 4 nicht schreiben und dann wie eine Wilde. Aber das ist so in meinem Naturell. Das heißt, dieses Buch habe ich wirklich in den Schweizer Alpen geschrieben.
Sehr schön. Und wie eine Wilde schreiben, du hast mir vorher erzählt, du hast eigentlich schon dein zweites Buch fertig.
Ja, ich habe ein zweites Buch geschrieben, das heißt Money Buddy. Und das ist so ein lustiger Finanzplaner, den man in die Tasche stecken kann und so mit Aufgaben und verschiedenen Sachen. Du kannst zum Beispiel deinen Geldtyp feststellen, du kannst so Übungen machen fürs Money Mindset, man kann berechnen, wie groß die Vorsorgelücke ist, ganz einfach mit Stift und Papier, ohne jetzt große Rechner. Ja, und dann habe ich jetzt, die Idee kam und dann war der Verlag sehr offen, Sarah Bernd war da sehr offen und jetzt habe ich den geschrieben und vorgestern habe ich das Manuskript abgegeben und der kommt jetzt im Mai.
Super, sehr schön. Also viel Erfolg mit dem zweiten Buch. Im ersten Buch habe ich gesehen, dein Approach zu Geld und Finanzen ist ein ganz anderer als alle anderen Bücher, die es gibt. Die sind alle so, darf ich das sagen, ein bisschen boring, würde ich sagen. Dein Buch ist ganz anders.
Ja, das ist so, weil ich glaube, es gibt zu dem Thema Geld nicht so viel zu sagen, sondern mehr zu tun. Und ich glaube, das ist da, wo ja auch Rich Richer Me und auch ich selber übrigens von vielen Leuten auch viel Kritik geerntet habe, zu sagen, das Buch sei oberflächlich etc. Das stimmt eigentlich nicht. Also das möchte ich vehement bestreiten, sondern es ist einfach so, dass wenn man die Basics macht, dann hat man schon 80% der Sachen gemacht. Und sehr oft scheitern ja die Leute daran, dass sie dann das Gefühl haben, oh, das ist so wie ein riesiger Berg, den ich da raufkraxeln muss mit meinen Finanzen und ich werde nie am Gipfel ankommen. Dabei müssten sie nur den nächsten Hügel erklimmen. Und das ist so mein Approach und ich habe sehr gerne lustige Sachen, ich habe auch sehr gerne Fröhlichkeit und da zusammen mit Ilu Müller, der die Bücher ja illustriert, haben wir so ein Team gebildet, wo wir uns auch sehr gut finden. Und so ist das entstanden. Aber ich glaube, meine Grundüberzeugung ist wirklich, es muss so kompliziert nicht sein. Wenn man das Notwendigste tut, wie gesagt, dann ist es schon viel mehr als andere. Und dann erreicht man auch schon sehr, sehr viel. Und alles andere, was also die News propagieren und die vielen Analysen und die vielen Charts, um ehrlich zu sein, vielleicht brauchen wir so viel davon gar nicht.
Das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Also sich um die Finanzen zu verstehen und sich darum zu kümmern, ist einfacher, oder? Als wir sehr oft denken. Jetzt schreibst du nicht nur Bücher, sondern du hast auch Smart Purse erfunden. Kannst du uns ein bisschen mehr über Smart Purse erzählen?
Ja, klar. Smart Purse ist eine eigentlich Finanzwissens- und Finanzplanungsplattform. Was machen wir? Wir machen Leute klüger mit Geld und helfen denen, bessere Geldentscheidungen zu fällen. Und wie machen wir das? Wir machen das über eine Geldschule. Also wir haben eine App, die steht allen gratis zur Verfügung, kann jeder runterladen. Mit den 90 Lektionen, die dort drin sind, so mit 3-5 Minuten pro Tag selber mit der App lernen. Dann haben wir Kurse, da kommen die Leute, die lieber so mit Begleitung lernen und dann machen wir Finanzpläne. Also wir helfen wirklich individuelle Finanzpläne, das heißt, wenn du jetzt Alkistis wirklich wissen möchtest, wie steht's um meine Vorsorge, reicht das Geld wirklich, dann führt einfach kein Weg daran herum, dass man wie quasi individuell Finanzplanen muss. Alles andere ist gut, bis man 40 ist. Ab 40, 45 empfehle ich jedem, das einfach mal zu berechnen und auch mal zu simulieren. Und das ist das, was wir machen. Das machen wir jetzt schon seit, ja, im sechsten Jahr. Machen wir sehr erfolgreich. Glücklicher Partner von Advance schon seit Urzeiten. Danke auch an euch, dass ihr uns seit Day One unterstützt und mit uns zusammenarbeitet. Ja, und das mache ich Tag ein, Tag aus. Das heißt, ich finanzbilde und finanzplane Menschen die ganze Zeit und ich rede die ganze Zeit über Geld, wenn ich nicht darüber schreibe.
Also du hast dir wirklich der Finanzbildung verschrieben und du möchtest, wie du schon erwähnt hast, vor allem Frauen und junge Menschen erreichen damit. Warum?
Absolut, weil die Statistiken zeigen ja nicht, dass die Männer keine Finanzbildung notwendig hätten. Das hat ja, glaube ich, Sotomo gut herausgefunden. Da hat man ja herausgefunden, dass 28% der Frauen und irgendwie, ich glaube, es waren 35% der Männer, ihr Finanzwissen als gut einschätzen. Was ja eigentlich heißen würde, dass alle anderen es als nicht gut einschätzen. Aber ich denke, an Betracht der Tatsache, dass Finanzwissen in der Schule in der Schweiz so nicht vermittelt wird, hat man einfach die größte Hebelwirkung bei den jungen Leuten, weil wenn die anfangen mit 18 oder 20 zu investieren, haben sie viel mehr Geld. Und bei den Frauen, weil wir als Frauen mehrheitlich von Altersarmut betroffen sind, weil wir als Frauen aber auch das Finanzwissen an die Kinder weitergeben. Das heißt, wie will jemand, der selber nicht viel über Geld weiß, die Geldbildung der Kinder übernehmen? Und weil wir eben wegen Teilzeitbeschäftigung und diesen verschiedenen Care-Work-Arbeitsmodellen auch eine riesige Lücke allenfalls haben. Und da habt ihr ja zusammen mit der Uni St. Gallen viele Studien ja gemacht, herausgefunden, dass die ganze Teilzeitarbeit ja, ich glaube, bis zu 1 Million Lücke beitragen kann, wenn man das
1,6 sogar.
1,6 sogar. Und das ist ja mehr, als wenn man 2 Kinder hat. In der Schweiz schätzt ja Veronika Weiser, dass ein Paar, das 2 Kinder hat, ungefähr 1 Million weniger an Vermögen hat, als ein Gleichverdienendes, das keine Kinder hat. Und aus all diesen Gründen denke ich, dass einfach gesellschaftlich der größte Beitrag darin besteht, wenn man junge Leute und Frauen einfaches, praktisches Finanzwissen vermittelt. Weil wir werden ja nachher auch noch darüber sprechen, wenn die Frauen investieren, investieren sie ja erfolgreicher als Männer.
Das ist ja sehr spannend, das werden wir gleich hören. Aber bevor wir dorthin gehen, du bist ja eine Ex-Bankerin, also du müsstest eigentlich alles über Geld wissen. Was ist deine Meinung? Macht Geld glücklich?
Es ist statistisch bewiesen, dass Geld glücklich macht. Professor Michael Norton hat das mehrfach recherchiert. Er ist ein Soziologe, unterrichtet auch an Harvard, hat auch einen spannenden TED-Talk, kann ich jedem empfehlen. Der heißt Money Does Buy Happiness, glaube ich. Und er hat herausgefunden, dass Geld glücklich macht, vor allem, wenn man es für andere ausgibt, also nicht nur für sich selber, wenn man es für Erlebnisse ausgibt, also nicht nur für Gegenstände oder Sachen, sondern etwas, das dich selber bereichert, und wenn man es dazu nutzt, um sich Zeit zu erkaufen. Das waren eigentlich so die drei wichtigsten Sachen. Jetzt gibt's noch auch eine andere Studie, ich glaube, die kommt von Oxford, und die hat herausgefunden, dass wenn Menschen Sachen kaufen, sind sie am glücklichsten, wenn quasi das Kaufverhalten den eigenen Sparzielen entspricht. Das heißt, wenn du ein strenges Budget hast und plötzlich dein Geld ausgibst für etwas, das du vielleicht gar nicht brauchst, ich sage jetzt mal Impulskauf, ja, irgendwie eine coole Handtasche, dann wird dich dieser Gegenstand gar nicht glücklich machen. Also ist auch noch spannend. Also ja, Geld macht glücklich unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich glaube, das andere, was sehr wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass kein Geld zu haben oder Schwierigkeiten mit Geld zu haben, nicht nur unglücklich, sondern auch krank macht, physisch krank. Und ich glaube, wir müssen auch immer beide Sachen betrachten, weil es gibt ja auch in der Schweiz, selbst in einem der reichsten Länder der Welt, Menschen, die wirklich sehr nah an der Armutsgrenze leben. Und dort sprechen wir ja dann nicht von Finanzbildung. Ja, wo kaufe ich mir irgendwelche Sachgüter, sondern da geht's wirklich dann um die blanke Existenz. Wie kannst du auch mit ganz kleinen Beträgen noch entsprechend das Geld irgendwie zum Wachsen bringen oder deine Schulden bezahlen?
Genau, und diese Armut betrifft sehr oft oder öfters Frauen als Männer, was uns vielleicht zu der Schlussfolgerung bringt, dass Frauen und Männer einen anderen Zugang zu Geld haben oder Umgang mit Geld. Kannst du das bestätigen?
Ich denke, das ist absolut so. Frauen haben eine andere Konditionierung in Bezug auf Geld schon. Sei das durch die gesellschaftliche Prägung, sei das durch die Geldwerte, die wir übermittelt bekommen, sei das auch durch das, wie Frauen mit Geld dargestellt werden. Aber ich denke, vor allem haben Frauen einen ganz anderen Zugang zu Risiko. Mhm. Oft haben Frauen weniger Geld. Also sind sie auch nicht bereit, sehr viel aufs Spiel zu setzen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, Frauen möchten auch oft detaillierter verstehen, was mit dem Geld passiert. Und das ist nicht immer so einfach. Zu mir kommen so viele Leute, um ihre Finanzprodukte anschauen zu lassen, weil das Zeug so, ich sag mal, kryptisch beschrieben ist, oder? Das ist so, wie wenn du mir etwas in Griechisch vorlegen würdest. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel Ahnung, was auf dem Blatt steht. Und oft ist es gar nicht irgendwie eine Frage von nicht wollen, sondern eigentlich so wie übersetzen von diesem Bankisch in ganz normales Deutsch.
Bankisch, das gefällt mir gut.
Ja. Mhm. Genau. Und deswegen haben Frauen einen anderen Zugang zu Geld und auch einen anderen Umgang mit Geld. Und viele scheuen sich ja auch zu fragen, weil uns ja vielleicht beigebracht wurde, dass man über Geld nicht spricht. Also ich meine jetzt uns, das ist jetzt so deine und meine Generation, die jüngeren Frauen, glaube ich, gehen da schon viel unbefangener mit dem Thema um und sind auch viel offener. Aber wir, die da schon so langsam Richtung Pensionierung fortschreiten in großen Schritten, da ist das immer noch so ein Thema, man traut sich auch nicht.
Mhm. Und wie entstehen diese Unterschiede? So wann wird unsere Einstellung zu Geld geformt?
Unsere Einstellung zu Geld wird geformt, gemäß Studien von Cambridge, so im Alter zwischen 3 und 6 Jahren. Also eigentlich sehr früh. Dann lernt man, was Geld ist, dass das irgendwie so ein Tauschmittel ist. Die Kinder bekommen vielleicht auch ein allererstes Sackgeld. Sie sehen auch, das ist ganz lustig, als ich so Jugendliche und Kinder interviewt habe, die haben dann alle gesagt, also mir ist das nicht klar mit dieser Karte. Dann hält man die Karte an ein Gerät und nimmt dann die Ware mit. Ja, sie entwickeln dann so ein Verständnis. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch, dass dann eben auch im Elternhaus offen über Geld gesprochen wird, dass man auch gewisse Geldkulturen pflegt. Ja, sei das, dass man einen Family Money Talk hat, sei das, dass man den Kindern vermittelt, wie sie vielleicht ihr Sackgeld entsprechend aufteilen können. Da gibt's ja ganz viele verschiedene Methoden, weil eben diese Konditionierung schon sehr früh anfängt. Und das Spannende ist, dass später, wenn wir erwachsen sind, diese Werte, die wir da mit uns rumschleppen, sehr stark beeinflussen können, wie Menschen dann investieren. Und die größten Investitionsfehler passieren ja nicht, weil man irgendwie nicht verstanden hat, wie es gehen würde, sondern die passieren, weil eigentlich Fehler im eigenen Kopf passieren und die wiederum teilweise, das klingt jetzt so super philosophisch, ist aber leider so, wiederum darauf zurückzuführen sind, zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man einem stehe das Geld gar nicht zu. Ist übrigens bei Frauen häufig der Fall. Habt ihr ja auch in euren Verhandlungsstudien festgestellt, dass die Frauen ja wie auch Hemmungen haben, zum Beispiel nach der Gehaltserhöhung zu fragen. Das routet auch alles so in diesen Geldwerten, die man eben als Kind schon übermittelt bekommen hat.
Und ich habe etwas Verrücktes gelesen. Buben und Mädchen bekommen nicht das gleiche Taschengeld.
Ja, da gibt's verschiedene Studien da dazu, dass eben, es gibt so einen Pocket Money Gap. Ja, da bekommen Pocket Money Gap, ja.
Unglaublich.
Da bekommen die Mädchen, glaube ich, 20% weniger Taschengeld. Aber was ich noch viel frappierender finde, ist, dass man herausgefunden hat, dass auch Eltern mit Buben und Mädchen unterschiedlich über Geld sprechen. Die Väter sprechen mit den Söhnen, also das ist, weißt, wie so ein Bias innerhalb von der Familie, ist ja total erstaunlich, oder? Die Väter sprechen mit den Söhnen über Geld und mit den Mädchen nicht. Und das führt dann schon, das konditioniert, oder? Also du siehst diese, das ist ja so wie eine Evil Spiral, die sich da, ja, und die ist eigentlich nur zu durchbrechen, indem man eben wirklich so mit Posaunen von den Dächern schreit, Geldwissen ist geil, Vorsorge ist nicht bäh, lernt zu investieren und macht's auch.
Ja.
Und das ist eigentlich da, ich mache nichts anderes als das.
Ja, machen ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und genau darüber wollen wir heute reden. Also wie können wir unsere Einstellungen ändern, welche Mythen es zu zerschlagen gibt und wie auch wie wenig es braucht, um die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Lena Schwertzmann aus dem Advanced Team hat online zum Thema recherchiert.
Ich habe mal ganz generell zum Thema Finanzen und Investieren recherchiert und dabei ist mir aufgefallen, dass bereits Bildsprache recht unterschiedlich ist. Also je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau dargestellt wird. Also eine Frau wird meistens mit kleinen Beträgen, mit einem Sparkessel dargestellt und Männer mit den dicken Noten. Es gibt auch eine Studie, die den Eindruck bestätigt. Und wenn ich mir die Schlagzeilen in den Medien zum Thema Frauen und Finanzen anschaue, dann ergibt sich auch ein interessantes Stimmungsbild. So gibt es zum Beispiel eine Doc-Sendung auf SRF zum Thema Frauen und Geld, ein Tabu mit weitreichenden Folgen, wenn es also mit einem Tabu zu tun. Oder eine Schlagzeile aus der NZZ, vernachlässigen Eltern die finanzielle Bildung ihrer Töchter. Offenbar werden also Buben und Mädchen immer noch anders finanziell erzogen. Das Thema hat also starkes Momentum gewonnen in den letzten Jahren und das zeigt sich auch in einer ganzen Fülle an Angeboten von Finanzdienstleistern, die sich spezifisch an Frauen richten.
Ja, wir haben gerade gehört, Frauen und Finanzen, ein Tabu. Sogar, wie kommt es dazu? Warum machen Frauen nicht einfach den ersten Schritt?
Ich glaube, dass das nicht nur die Frauen sind. Wie gesagt, schon am Anfang, ich glaube, es gibt auch ganz viele Männer, die mehr Finanzwissen vertragen könnten. Ich glaube, es ist einfach auch so, dass jetzt, ich meine, weißt du, ich arbeite an diesem Thema ja seit 2013, gell? Stell dir mal vor, 11, 12 Jahre jetzt, oder? Und wenn man sagt, ja, Veränderung findet statt, also da muss ja schon Sitzfleisch haben. Eigentlich mache ich länger Finanzbildung, als ein Investment dauern würde. Da sagt man ja, du sollst 10 Jahre investieren und man nennt es langfristig. Naja, wie dem auch sei, ich glaube, dass grundsätzlich diese Geldthemen auch einfach für viele Leute sehr trocken sind. Also Hand aufs Herz, bist du heute Morgen aufgestanden, hast gesagt, heute mache ich nicht nur mit Olga Podcast, sondern ich mache auch wirklich etwas Cooles für mein Geld und hast dich richtig gefreut. Ich glaube, die wenigsten Leute tun das, außer die, die wie ich in der Finanzindustrie arbeiten. Also Langeweile ist eine Sache. Das andere ist eben, dass teilweise auch einfach Arbeitsteilung stattfindet in einem Haushalt. Und man macht ja dann auch immer gerne dort, wo man so seine Stärken und seine Neigungen vermutet. Und dann kann es sehr gut sein, dass der Mann die Finanzen verwaltet und die Frau kümmert sich, um jetzt stereotypisch zu sprechen, um den Haushalt. Ist ja total blöd, aber ja, das passiert natürlich auch, weil sie das Gefühl hat, er kann es besser. Aber es kann auch umgekehrt sein. Ich habe auch viele Paare, die zu mir kommen, da verwaltet sie die Finanzen und er muss mit, um den Finanzplan zu gestalten. Drum, ich denke, man kann das nicht so pauschalisieren. Und warum, glaube ich, haben wir jetzt so viel das Thema Frauen und Finanzen? Schau mal, bei mir sind jetzt in den letzten 11 Jahren, ich habe über 1500 Studien, die studieren, wie Frauen mit ihrem Geld umgehen, wie viel Geld wir haben, warum wir nicht investieren, wie wir investieren, was wir machen. Wie viele Studien habe ich über Männer? Keine. Und warum ist das so? Weil 80% der Kaufentscheidungen von Frauen gefällt werden oder beeinflusst werden. Weil die Mehrheit des Geldes, das vererbt wird, an die Frauen gehen wird, weil wir auch länger leben. Und das hat jetzt halt eine ganze Industrie erkannt, dass nämlich wir das größte ökonomische Powerhouse sind, das es auf dem Planeten gibt. Und da möchte jetzt gern jeder ein Stück davon abschneiden. Also das sage ich jetzt einfach mal so bluntly, oder? Klar, es gibt diese Unterschiede, wie wir vorher gesehen haben, dass Frauen auch weniger investieren etc. Aber ich glaube, wir müssen uns wie so aus dieser Opferrolle befreien, um zu sagen, es sind immer nur die Frauen, die etwas nicht machen. Wenn man genau hinschaut, wie gesagt, die Männer auch nicht. Wir alle sollten mehr investieren. Und wir sind ein unglaublich mächtiger Markt. Wenn alle Frauen auf der Welt anfangen würden zu investieren und sagen, wir investieren und kaufen vor allem nur. Wir kaufen nur noch Produkte von Unternehmen, die Diversity hochleben, die für Equal Pay einstehen, die sich gewissen Umweltstandards verpflichten, da würde sich die Welt extrem schnell verändern.
Schön, dass wir da Fortschritt machen. Ich glaube, eine Überlegung, die eventuell uns allen, also Frauen, Männer, zurückhält vom Investieren, ist dass man nicht verstanden hat, wenn man das Geld auf das Sparkonto lässt, mit der Zeit wird es eigentlich weniger. Die Inflation frisst unser Geld mit der Zeit auf. Ich glaube, sobald man das versteht, möchte man eher schauen, wie kann ich jetzt den ersten Schritt machen zum Investieren. Kannst du das bestätigen?
Absolut. Ich glaube, es ist auch für viele Leute nicht ganz klar, mit welchen Beträgen man starten kann. Heute kannst du ja mit Rappenbeträgen starten oder mit 10 Franken. Es gibt ja so viele Online-Tools, wo man das tun kann. Und es ist sicher auch so, dass Leute doch Angst haben, das Geld zu verlieren. Man darf nicht unterschätzen, dass viele Menschen auch sehr negative Erfahrungen mit dem Investieren gemacht haben. In der Theorie tönt's immer einfach, gell? In der Theorie sagst, okay, du musst regelmäßig investieren, breit diversifiziert, das heißt eben irgendwie in verschiedene Anlagen, ja, breit gefächert und in einem 10-Jahres-Zeitraum ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld wächst, gut und dass du es verlierst, relativ gering, wenn man denn die Geduld hat. Nur, wie viele Leute treffe ich, die überteuerte Produkte haben, denen die Gebühren die ganze Rendite auffressen, die nach 10 Jahren zurückschauen und sagen, was? Also für dieses kleine Häufle habe ich jetzt da 10 Jahre gewartet. Das alles ist ja, wo die Finanzindustrie noch viel mehr Transparenz schaffen muss, viel mehr Kundenfreundlichkeit und wo auch noch viel mehr passieren muss. Das heißt, ich glaube, man kann es auch niemandem verübeln, weil es gibt, wenn die Leute das Geld auf dem Sparkonto halten, weil klar, intellektuell macht's keinen Sinn, aber in der Praxis gibt's auch jede Menge Leute, die am Schluss mit investieren und dem ganzen Risiko nicht mehr haben, als wie wenn sie es unter die Matratze gelegt hätten. Ich habe auch so eine Anlage. Ja, hatte ich 20 Jahre so eine Infrastrukturfonds. 20 Jahre bin ich drauf gesessen. Schau mal, wie alt ich schon bin. Ja, am Schluss hatte ich 312 Franken. Ja, Also das ist doch absolut nichts. Warum? Weil ich nicht verstanden habe, dass das Produkt zu teuer ist, weil ich, als ich das angelegt habe mit 18, überhaupt nicht verstanden habe, was das Produkt macht und ich niemanden hatte, der mir das wirklich gut erklärt hätte. Und ich glaube, da muss einfach noch viel mehr gehen. Aber um fair zu sein, es passiert ja auch schon viel in der Industrie.
Sehr gut. Also zum Thema Gebühren möchte ich gleich nochmals kommen. Aber zuerst würde mich interessieren, was die harten Fakten zum Thema Frauen und Finanzen sind. Alexandra Rien aus unserem Team hat diese für uns zusammengestellt.
Rund die Hälfte aller Männer in der Schweiz investieren einen Teil ihres Geldes zum Beispiel in Aktien oder Fonds. Bei den Frauen ist es nur rund ein Drittel. Wenn Frauen investieren, tun sie das nachweislich nachhaltiger und erfolgreicher. Gemäß einer Analyse von Fidelity lag die Rendite von Frauen im Schnitt 0,4 Prozentpunkte höher als jene der Männer. Verschiedene Studien belegen, dass Frauen langfristige finanzielle Sicherheit gegenüber kurzfristigen Gewinnen priorisieren. So tendieren Frauen denn auch eher zu konservativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Sparbüchern oder Privatkonto. Diese haben ein geringes Verlustrisiko, aber auch einen wesentlich geringeren Ertrag.
Also im Faktencheck kam diese Tatsache, die mich immer wieder beeindruckt. Du hast es auch vorher erwähnt. Frauen sind eigentlich erfolgreicher als Männer beim Investieren. Wie kommt es dazu?
Da gibt's ja verschiedene Studien, die zeigen, dass langfristig diszipliniertes Investieren gestaffelt, zum Beispiel jeden Monat, schlussendlich erfolgreicher ist, als zu versuchen, irgendwie die coolste Möglichkeit zu finden und quasi so den besten Zeitpunkt. Das ist einfach so, das hat Vanguard studiert, das haben andere Finanzdienstleister studiert. Und die Frauen machen das ja genauso. Fidelity hat ja herausgefunden, dass die erfolgreichsten Investoren in ihrem Arsenal die Menschen waren, die die Konti schon vergessen hatten. Ja, das ist wirklich so lustig. Und insofern, die Frauen, wenn sie anfangen, diszipliniert auf Autopilot, weil sie auch nicht so viel Zeit haben, immer News zu gucken und da noch auf den Knopf zu drücken. Und ich glaube, es ist genau diese Disziplin, die am Schluss zu der Mehrrendite führt. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass Frauen im Schnitt 1,8% mehr Rendite pro Jahr erwirtschaften als Männer.
Oh, das ist ziemlich viel.
Das ist sehr viel, oder? Wenn man sich anschaut, dass der Swiss Market Index letztes Jahr 2024 etwa 4% Rendite gemacht hat. Ja, also das ist schon sehr gut. Jetzt, wie gesagt, es hat mit dem zu tun, dass man vielleicht nicht so viel Zeit hat, dass man einfach diszipliniert, einmal aufgesetzt, auf Autopilot und dann läuft's.
Also die Erfolgsaussichten sind da für Frauen. Angenommen, jetzt jemand, also eine Zuhörerin, Zuhörer ist inspiriert von unserem Gespräch und man möchte tatsächlich loslegen mit Investieren. Was ist der erste Schritt? Was sollte man als erstes tun?
Der erste Schritt ist, man braucht ein Budget, weil man sollte einen Betrag festlegen, den man investieren kann oder möchte. Der zweite Schritt ist, dass es ideal ist, wenn man auch ein bisschen Geld auf der Seite hat, ein Notgroschen. Da wird ja immer so empfohlen, 3 Monatsgehälter, vielleicht muss es nicht ganz so viel sein, aber es ist sicher hilfreich, weil es einem wie die Freiheit verschafft, oder? Der dritte Schritt ist, sich ein bisschen zu informieren. Das kann man bei uns mit SmartPurse in der Gratis-App, das kann man bei euch auf der Advance-Webseite, habt ihr ja so ein tolles Portal jetzt gebaut, sich ein bisschen zu informieren, einfach so Basis-Finanzwissen. Vierter Schritt ist, man sucht sich irgendeins von diesen gängigen Online-Tools, da gibt's ja ganz verschiedene und einen Preisvergleich findet man zum Beispiel auf Moneyland. Ich würde etwas sehr Einfaches nehmen oder einen sehr einfachen Fonds. Und 5, starten. Und zwar starten, wie gesagt, monatlich mit einem Betrag, das können 20 Franken sein, 50 Franken sein, 500 Franken, 5000, ist egal. Einfach der Betrag, mit dem man sich wohlfühlt und dann wirklich zuerst mal feststellen und sagen, wie fühle ich mich damit? Dann mal gucken, was macht das? Dann wird man feststellen, ja, das Geld geht vielleicht jetzt nicht sofort verloren. Und in der Regel kommt dann auch das Interesse. Jetzt für alle Leute, die keine Säule 3a in Wertschriften haben, die starten bitte mit einer Säule 3a in Wertschriften. Für die, die schon Säule 3a in Wertschriften haben, die machen genau diesen Prozess einfach mit ihrem anderen Geld.
Okay, kannst du uns ein bisschen mehr erzählen? Was ist eine Säule 3a?
Ja, eine Säule 3a ist ein Vorsorgevehikel, mit dem wir quasi privat vorsorgen können. In der Schweiz haben wir eine staatliche Vorsorge, die AHV. Die meisten Leute haben eine berufliche Vorsorge, die Pensionskasse. Und dann haben wir die dritte Säule, die sogenannte private Vorsorge. Und ein Teil davon ist die sogenannte Säule 3a, wo du jedes Jahr, ich glaube dieses Jahr sind es 7.200 Franken, so einen Maximalbetrag einzahlen kannst und den entsprechend anlegen kannst. Und diesen Betrag, den du dort einzahlst, den kannst du dann von der Einkommensteuer abziehen. Es ist ein sehr flexibles, gutes, quasi, ich schaue das immer so an wie ein alter Sparschwein. Anstatt dass ich das Geld unter der Matratze halten würde, habe ich es in meiner Säule 3a. Jetzt, klar ist, in der Säule 3a ist dein Geld gebunden, also du kannst es nicht einfach beziehen. Das muss man wissen, also wenn es mal drin ist, dann kann man es beziehen, wenn man sich ein Wohneigentum kauft oder wenn man wegzieht ins Ausland oder wenn man sich selbstständig macht oder wenn man zum Beispiel pensioniert wird. 5 Jahre vor der Pensionierung kann man dann das Geld beziehen, bis zu 5 Jahre danach. Es ist also eine sehr praktische Sache, vor allem auch, weil die Finanzdienstleister sehr Fortschritte gemacht haben. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man die Säule 3a anlegen kann. Sehr flexibel, du kannst sogar mittlerweile haben Säule 3a mit Bitcoin. Also nicht die ganze natürlich, aber 5% Bitcoin, das geht. Und insofern finde ich das eine clevere Form, um quasi mit dem Investieren zu starten, weil man ja eh privat vorsorgen muss.
Mhm. Sehr gut. Also zuerst Säule 3a und dann anfangen mit dem Rest zu investieren. Jetzt, du hast vorher über Gebühren gesprochen und Kosten von diesen Produkten. Und ich finde das wirklich eines der schwierigsten Sachen, weil es gibt Gebühren, die überall versteckt sind. Wie bekommt man eine Übersicht? Wie versteht man, ob ein Produkt mir sehr viel Geld kostet oder gut ist?
Ich glaube, ich kann das für viele Menschen sehr vereinfachen. Wenn man Fonds hat, dann geht mal hin und guckt, dort wird irgendeine Zahl stehen wie Managementgebühr oder TER, Total Expense Ratio. Und wenn diese Zahl über 1 ist, dann gibt es sicher günstigere Alternativen. Das ist mal das eine, weil sehr viele Leute haben sogenannte aktiv verwaltete Fonds. Das heißt, sie bezahlen 1%, 1,5% oder sogar mehr für dieses Finanzprodukt. Und das ist schon zu viel, weil es mittlerweile günstigere Alternativen gibt. Wenn ihr auf eurem Fonds seht, der heißt irgendwas mit Index, oder ETF, dann wird das sicher nicht 1% kosten und dann ist es ein sogenannt passiv verwalteter Fonds oder Indexfonds und die kosten irgendwo zwischen 0,1 und 0,5%. Und so kann man sich eigentlich entlanghangeln. Also ich würde mal im eigenen Garten starten und mal gucken, was kosten mich meine Anlagen? Das zweite ist mal zu gucken, was kosten mich meine Bankgebühren? Also was wird mir da jedes Jahr abgezogen von meinen Konti, einfach um das mal festzustellen. Und dann für die, die es gerne neuer wissen möchten, die können entweder bei Moneyland, da haben sie ja verschiedene Preislisten, oder man kann bei uns, bei SmartPurse, die Produkte einreichen und wir machen einen Produktcheck und vergleichen das mit einer Datenbank von ungefähr 150.000 Produkten zusammen mit einem Partner, Payoff heißen die, die sind ein unabhängiger Produkt. Medienhaus quasi und haben diese Datenbank und ja, spielen dann zurück, sehr einfach, Alkistis, rot, gelb, grün. Ja, du kriegst einfach so eine Tabelle und sagst, dein Produkt ist rot, gelb, grün.
Ein Traum.
Und dann weißt du, wenn es gelb ist, vielleicht überlegen und wenn es rot ist, unbedingt handeln.
Mhm. Sehr schön, sehr schön. Jetzt hast du vorher gesagt, Frauen und Risiko, die Risikobereitschaft ist unterschiedlich, ist anders als die Risikobereitschaft der Männer. Was für Produkte wären
ein gute, um damit anzufangen? Wo kann man überhaupt Geld anlegen? Was gibt es für Produkte?
Also zuerst mal empfehle ich allen, dass sie ihre eigene Risikobereitschaft einmal messen. Das kann man. Ja, das kann man. Das kann man mit einem ganz einfachen Fragebogen zum Beispiel oder bei jedem Online-Tool, wenn du anfängst zu investieren, müssen die Finanzdienstleister standardmäßig dein Risikoprofil, sogenanntes, ermitteln. Ich stelle in meiner Praxis fest, dass viele Frauen überrascht sind, dass sie risikofreudiger sind, als sie es ursprünglich von sich selber gedacht haben. Die meisten sind so moderate Anlegerinnen, das wären dann die, die so 60% in Aktien haben. Und einige sind auch wirklich wachstumsorientiert, die sind dann 80-100% in Aktien. Und darum, ich empfehle mal, mess das mal. Da kannst du, egal auf welchem Finanztool, oder man kann auch so einen unabhängigen Test machen, Financial Personality Test zum Beispiel. Und dann, wenn man jetzt annimmt, du bist eine moderate Anlegerin, ich würde wirklich mit so einem von diesen Online-Tools starten, völlig hemmungslos und ohne jetzt hier irgendwelche Namen zu nennen, glaube ich, das ist ja nicht erwünscht bei euch im Podcast, aber dort mal starten, sich einen günstigen zur Hand nehmen, das Risikoprofil machen und dann wirklich einfach mit Dauerauftrag das Geld jeden Monat investieren. Und warum bin ich so eine Freundin von diesen Online-Tools? Weil man sieht dann immer, was passiert. Du musst keinen Banker fragen. Das ist völlig transparent. Und die Online-Tools geben dir ja nicht nur einen Fonds, sondern die suchen aus dieser ganzen Landschaft von Tausenden von Exchange-Traded Funds und Indexfonds so ein Portfolio, also eine Zusammenstellung für dich zusammen. Und ich finde das einfach spannender, so zu investieren.
Mhm. Und das klingt ganz einfach, wenn
es
du das
ist
so
auch
beschreibst.
Sehr einfach. Also nur damit man einfach so das Bild hat, für die meisten Leute braucht es 8 Minuten, um so ein Online-Depot zu eröffnen.
Mhm. 8 Minuten, die sich wirklich lohnen würden.
Ja, dann brauchst du noch 5 zusätzlich, wenn du dann den Dauerauftrag einrichtest. Also Viertelstunde. Mhm. Viertelstunde deines Lebens, um deinem Geld die Chance zu geben, wirklich zu wachsen, glaube ich, ist nicht zu viel verlangt. Drum wirklich, ich kann es nicht oft genug wiederholen und ich werde nicht aufhören, bis ich den letzten Finanzmuffel hinter dem Ofen hervorgeholt habe, oder? Investiert, Leute. Aber gemäß eurem eigenen Risikoprofil.
Sehr schön. Die Zeit fliegt. Um das Gespräch jetzt abzuschließen, kannst du uns konkret einen Tipp geben, was sollten Frauen tun, damit ihre Finanzen wortwörtlich durch die Decke gehen?
Den Lohn besser verhandeln und investieren. Aber ich glaube, es fängt bei der Lohnverhandlung an, weil das bestimmt eigentlich, wie viel Geld du hast. Und Lohnverhandlung kann auch sein, dass man Kehrlohn mit dem Partner verhandelt, gell? Also da auch nicht, das ist dann die volle Bandbreite ausnützen. Und dann wirklich Budget machen und anfangen zu investieren.
Und ich glaube, ich habe von dir sehr oft gehört, man muss anfangen, man muss etwas tun. Nicht nur dran denken, sondern es auch tun. Was ich auch mitnehme aus dem Gespräch, ist, dass es eigentlich ziemlich einfach ist, Geld zu investieren und dass es verschiedene Apps gibt, Webseiten, verschiedene Stellen. Die Banken können helfen, um Informationen zu bekommen, um den ersten Schritt zu machen. Olga, ich danke dir vom Herzen, dass du hier warst.
Danke vielmals, Alkistis, gell? Danke, dass ich kommen durfte.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advanced gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.